Herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Bright New Future. Wir hatten jetzt irgendwie eine Stunde, wollte ich gerade sagen, ja, anderthalb Jahre Pause. Das war mal der Frank Eilers und meine Wenigkeit Oliver Rössling, die es gemacht haben. Die Konstellation hat sich leicht geändert. Frank bleibt weiter im Spiel, doch ist er irgendwie weggezogen. Deswegen hatten wir damals auch aufgehört. Er ist dann nach Köln und inzwischen wohnt er in Berlin. Und er wird in Zukunft auch unser Berlin-Korrespondent sein und ab und zu sich dann doch nochmal zu Wort melden. Mit dabei ist jetzt der Kim Dormann. Kim,
moin. Hallo. Moin, hallo.
Kim, was machst du
denn? Mein Handy klingelt direkt, ich leg's direkt weg.
Was machst du denn?
Video-Content. Video-Content seit 8 Jahren und im Endeffekt schauen wir uns so an, wie verändert sich der Anspruch ans Video und wie kann man das alles realisieren. Also wir helfen so ein bisschen Markensender zu werden.
Und wir sind jetzt auf jeden Fall regelmäßig zu hören wieder bei Bright New Future, dem Podcast.
Oh. Ich freue mich sehr.
Wie ist das Ganze strukturiert? Ich erzähle das ganz kurz. Wir machen ungefähr 2 Sessions à 25 Minuten. Die strahlen wir dann innerhalb einer Woche aus. Montag und Mittwoch nehmen wir dann wahrscheinlich. Und wir haben immer einen Gast dabei. Und heute ist das der Peter Jäger. Hallo Peter.
Ja, moin.
Schön, dass du da bist in unserer kleinen, warmen Kabine hier heute.
Ja, ich glaube, das wird ganz kuschelig, wenn wir hier in einer guten Stunde durch sind. Werden wir wahrscheinlich weggeschwommen sein. Ne?
Genau, ich hatte dich einfach mal angehauen, ob du rumkommen magst, weil du hast ja sicherlich auch noch ein paar spannende Themen. Das heißt, du warst im Konzern relativ lange in der Spitzenmanagement tätig und jetzt hast du gesagt, eigentlich auch wieder Lust, noch wieder Gründer zu sein, weil du warst ja irgendwann auch schon mal Gründer. Kannst du uns das ganz kurz erzählen?
Genau, so ist es. Also irgendwie so das erste Unternehmen habe ich mal mit 16 gegründet, noch während der Schulzeit, ein bisschen Software entwickelt für das Unternehmen von meinem Papi. Dann irgendwie Abi gemacht, studiert, dann das nächste Unternehmen gegründet, ist alles ein bisschen größer geworden, Internet-Service-Provider, Webagentur. Das hieß damals i.net. Ja, der ein oder andere findet es vielleicht noch im Netz. Irgendwas müsste da ja noch vorhanden sein. Dann ist da draus die Einstein.net geworden. Das war Ende der 90er in Europa das größte Startup. Ja, also in Summe hatten wir in der ersten Runde 300 Millionen Dollar eingesammelt, EK und Fremdkapital. Das ist schon ganz okay. Mhm. Ne? Also heutzutage wird man sich so freuen, wenn man so 300.000 eingesammelt hat. Ne? Und 3 Millionen ist irgendwie so eine Series A in Deutschland. Hat irgendwie nicht ganz funktioniert, obwohl wir in Summe eine knappe Milliarde eingesammelt haben. Die haben wir auch ordentlich verbrannt. Ja, liegt heute noch eine ganze Menge Infrastruktur in Deutschland rum. Ich glaube, so 7.500 Kilometer Dark Fiber Leitung, die wir da verbuttelt haben, sind noch da. Dann hat es mich in die IBM gezogen. Klassische Konzernkarriere in der IBM 5 Jahre, dann 5 Jahre HP. War eine spannende Zeit. Und jetzt die letzten 6 Jahre bei der Microsoft. Wobei 6 Jahre ist auch nicht richtig. Ich bin seit Sommer letzten Jahres im sogenannten Sabbatical, aus dem ich auch nicht wieder zurückkehre, weil ich möchte wieder was Ordentliches machen.
Das heißt, du bist noch im Sabbatical?
Ich bin offiziell noch im Sabbatical, bin offiziell auch noch Microsoftie. Aber ganz offiziell bin ich halt auch wieder unter die Gründer gegangen, hier in unserer schönen, feinen und Hansestadt Hamburg, Internet-Startup am Aufbauen, was sehr viel mit künstlicher Intelligenz, Big Data, Blockchain und noch viel mehr mit Sport zu tun hat.
Wollt ihr wieder 300 Millionen einsammeln?
Wäre schön, ja, wir glauben nicht ganz daran, dass die 300 zusammenkommen, aber wir launchen unseren ICO am 15.06., ja? Also Sportinteressierte wissen, was das für ein Tag ist. Das ist der Tag nach dem Auftaktspiel der Fußballweltmeisterschaft in Russland, und die am 14.06. starten. Am 15.06. gehen wir dann bekannt, mit welchem Fußballverein wir auch zusammenarbeiten werden. Aktueller Regionalligist aus der Regionalliga Nordwest, mit denen wir hier sehr intensiv unsere ganzen Technologielösungen präsentieren werden.
Das heißt, wir dürfen gespannt bleiben, ja?
Ja, absolut. Ne? So, und zu deiner Frage, ICO, was wollen wir einsammeln?
Was ist denn das überhaupt, ganz kurz?
ICO, weiß vielleicht nicht ganz viel. Okay. Also, ICO heißt Initial Coin Offering. Manch einer kennt vielleicht noch ein IPO, Initial Public Offering, also Börsengang. Mhm. Was tun wir? Wir geben unsere eigene Währung raus und versuchen, die zu verkaufen. Also, zwischen ICO und IPO gibt es nur den einen Unterschied, dass der... ist ein anderer Buchstabe und der ICO ist ziemlich unreglementiert, was halt zu vielen, vielen Problemen führt. Ne? Ihr habt da vielleicht irgendwie mal SafeTroy die letzten Wochen gesehen, gehört und sowas. Das war jetzt irgendwie so ein komischer PR-Stunt, aber ja, die sind nicht wirklich abgehauen mit ihren 30 Millionen oder 35, was sie eingesammelt haben. Aber zeigt einfach die Problematik auf. Ist ein komplett unreglementierter Börsengang im Prinzip, wo du auch keine Unternehmensanteile verkaufst, sondern nur Anteile an der Währung, die einen virtuellen Wert haben. Und mit dieser Währung, das ist auch keine echte Währung, also kein Security, sondern das ist ein sogenannter Utility-Token, den wir rausgeben. Ist ganz wichtig für die BaFin auch, weil das Ganze halt, wie schon gesagt, sehr reglementiert ist. Wir müssen ganz normalen Börsenprospekt und alles machen. Sehr aufwendig, mit vielen Beratern. Wir müssen eine ganze Menge Technologie bis zum 15. noch fertig programmieren. Aber wollen einsammeln, im Minimum irgendwie 25 Millionen Euro, also fast 30 Millionen Dollar im Maximum, werden wahrscheinlich so was 100 Millionen rauskommen können. Mhm. Auch wieder Euros.
Vielleicht nochmal kurz zum Verständnis, wenn das der ein oder andere nicht gehört hat. Diese Aktion, die da lief, ne, mit demjenigen, der erfolgreichen ICO abgeschlossen hat, der hat dann quasi nach der Runde, hat er gesagt, ich bin jetzt weg.
Ja.
Und,
weg vom Fenster.
Und by the way, eure Kohle auch. Ja, ja. So, und das ist halt ein echtes Problem heute. Ne? Also dieser Stunt, den der liebe CEO da von SafeDroid gemacht hat, der ist auch nicht sonderlich gut in der Branche angekommen. Er wollte zwar, wie er sagt, darauf hinweisen auf die Problematik, aber hat, glaube ich, der Branche eigentlich einen Bärendienst damit erwiesen. Ne? Und es wird eher negativ diskutiert als positiv diskutiert. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, SafeDroid, die versuchen halt Leuten, die keine Kohle haben, Kohle aus der Tasche zu ziehen, die sie dann wiederum in der Cryptocurrency anlegen, die hochgradig schwankend ist von ihrem Wert, um sich dann Urlaub zu kaufen. Also ich glaube, das ist auch so eine App, die kann keiner brauchen.
Inzwischen ist es doch so, dass es auch ganz viele White-Label-Dienstleister gibt, wo man irgendwelche Tokens oder wie auch immer. Was hältst du von solchen Diensten? Also gibt es natürlich unterschiedliche Qualität wahrscheinlich.
Ja, also wenn ich ganz ehrlich bin, wir arbeiten auch mit einem der Dienstleister zusammen, um einfach so ein Time-to-Market zu haben, bis du halt selber deine ganze Blockchain aufgesetzt hast, alles von Scratch auf entwickelt hast. Das dauert einfach Urzeiten. Und im Moment ist es einfach wichtig, ein bisschen Geschwindigkeit zu generieren. Deswegen haben wir halt auch sehr lange mit Catena Capital und der Miriam Neubauer gesprochen, wie wir das Ganze aufbauen können. Ich glaube, Miriam ist als Influencer in der ganzen Kryptoszene hier in Deutschland und Europa recht bekannt. Und Catena hilft uns zusammen mit Scalify, so heißen die. Das ist im Prinzip eine Agentur, die uns die grundlegende Blockchain aufbaut, Webseiten aufbaut. Ne? Also im Prinzip so ein Agenturgeschäft und dann an uns übergibt, wenn es fertig ist.
Aber das heißt, ihr setzt nicht auf eine vorhandene Technologie?
Also jetzt kein Ethereum-Protokoll? Doch. Also das sind ja zwei Sachen. Ne? Also wir setzen grundlegend auf einen ERC-20-Token und geben da Coin und geben da dann unseren eigenen Token aus. Mhm. Also sprich, die Infrastruktur ist Ethereum und die ganzen Protokolle dahinter. Ne? Was für uns einfach wichtig ist, so Smart Contracts auch sauber abbilden zu können. Ja? Weil eine Anwendung ist jetzt beispielsweise das Thema Ticketing im Stadion. Mhm. Ne? Also heute, wenn du irgendwie dein Ticket übertragen möchtest, lässt es entweder der Verein nicht zu oder es hochgradig komplex oder du musst ein Stück Papier von A nach B schicken, ja, was irgendwie blöd ist. So, und was braucht der Verein? Der muss eigentlich wissen, wer ins Stadion kommt. So, und das ist eine wunderbare Lösung, die du halt im Smart Contract abbilden kannst, also Geld gegen Karte, und die Karte, die kannst du dann halt auch beliebig wiederum übertragen an weitere andere User, und du weißt immer über das Protokoll, über die Wallets, wem gehört denn jetzt gerade die Karte und wer ist am Ende des Tages ins Stadion reingekommen. Mhm. Ja, also sprich, wenn du halt auch so einen Shit siehst, wie jetzt beim letzten Heimspiel vom HSV, ja, diese 150 Hooligans, die kriegst du bei Name raus, weil du exakt weißt, welcher Hool war halt im Stadion drin. Mhm. Heute machen die es so.
Der Ansatz, wer hat das Bengalo?
Ja, genau. Ne? So, also das ist ja auch schon komisch, wie die ins Stadion kommen. Das wollen wir jetzt mal nicht weiter ausführen. Wir haben sicherlich auch minderjährige Hörer. Ja, aber grundlegend hilft es den Verein mal zu verstehen, wer hat denn das Ticket überhaupt? Ne? Weil wenn du das Ticket kaufst und mir schickst, denkt der Verein, du bist im Stadion. Mhm. Ist aber blöd, weil ich bin im Stadion und ich mache Mist. Ja? Und wenn der Verein dann feststellt, hey, auf deinem Platz wurde halt Mist gebaut, dann kommt er erstmal zu dir und du sagst, ja, ich habe es verkauft, aber keine Ahnung an wen. Mhm. Ne? Und so kannst du halt eine Nachvollziehbarkeit auch haben, was dir so im Blockchain, also sehr grundlegend General Ledger, bieten kann.
Arbeitet ihr mit anonymisierten Daten? Weil jetzt gibt es ja gerade das ganz große heiße Thema Datenschutzgrundverordnung.
Oh, ja, ist ja irgendwie nächste Woche soweit. Oh, ne?
Ja. Ist lustig, jeder, mit dem man heute drüber redet, sagt erstmal so, oh.
Ja. Also wenn das Ding ausgestrahlt wird, dieser Podcast, ist, hat es wahrscheinlich gerade gegriffen.
Ja, also ich kann nur sagen, ich habe heute mit unseren Juristen zusammengesessen und den ganzen Kladderadatsch da und Mist, muss man auch hier mal sagen, dass die Webseiten so DSGVO-kompatibel sind, fertig gemacht. Also wir sind jetzt heute bereit, ich weiß gar nicht, was haben wir heute, 22. oder sowas? 21.
22.
22. Ne? Also 3 Tage zu früh. Mhm. Aber grundlegend ist es Segen oder ist es ein Fluch? Teilweise einfach beides. Ne? Also auf der einen Seite ist es, glaube ich, ein Segen, weil wir jetzt im Verkehr mit den Verbrauchern wirklich ein sehr klares, verbindliches Rechtssystem haben, Rechtskonstrukt haben, wo genau klar ist, was können wir, was dürfen wir, was machen wir und was dürfen wir nicht. Ja? Und der Verbraucher auf der anderen Seite hat auch eine Klarheit bei den Daten, was passiert damit. Also das ist schon mal gut. Auf der anderen Seite die Implementation und die ganzen Früchte, die das da jetzt so getrieben hat, ich glaube, da hat jemand in Brüssel nicht nachgedacht. Also ich bin mir sicher, am 26. Mai werden verdammt viele Abmahnanwälte, arme kleine Ärzte, Gemeinden, irgendwelche Vereine und sonstiges abmahnen, die einfach weder die Zeit noch die Ressourcen haben, sich mit der DSGVO zu beschäftigen, haben nie irgendwelche Daten rausgegeben, haben irgendwie immer sauber mit denen gearbeitet, aber sind jetzt halt nicht mehr DSGVO-konform und werden mal eben schnell abgemahnt, was halt blöd ist.
Ja, also Abmahnwellen gibt es ja regelmäßig mit Gesetzesänderungen. Nochmal ganz kurz zurück. Du hattest ja vorhin gesagt, ihr wollt natürlich wieder jetzt einen gewissen Betrag einsammeln im neuen Startup. Wie war das denn damals? Also grundsätzlich könnte man ja denken, dass man heute als Startup mehr Geld einsammeln kann als damals. Und jetzt sagst du, du hast damals schon 300 Millionen eingesammelt. Verdammt noch, wir haben das hingekriegt. Das wollte jetzt bestimmt. Also, das sind wie viele Jahre her?
Warte mal, das war 99, ne? Also das ist 90.
Okay, das Jahre war aber die New Economy
Blase. Ja, das war die Blase.
Die hat euch dann auch ein bisschen in die Hände gespielt, richtig?
Ja, die hat uns natürlich total geholfen. Ne? Also am Ende des Tages hatten wir 8 Investoren, alle Private Equity Companies, die so Rang und Namen hatten. Ja, JP Morgan, Bear Stearns, Dresdner Kleinwort, ja, einfach mal so ein paar Top-Brands aus der Branche zu nennen. Die waren einfach auf Deutsch gesagt geil, in ein Startup zu investieren, was grundlegend Technologie und in Telekommunikation macht. Mhm. Ja? So, und ich glaube, das Gleiche sehen wir heute bei den ganzen ICOs, ja, und bei den Cryptocurrency-Anbietern. Der Markt ist unglaublich liquide. Ja, und im Vergleich zu vor 19 Jahren gab es ja tatsächlich ein Asset, ne? Also so einen Firmenwert gab es dafür, Anteile an der Firma. Also wir waren zwar Billionär und Paper grundlegend mal, ja, aber uns hat ja nichts mehr gehört, de facto. Ja. Also heute ist das so, wenn wir den ICO gemacht haben und jetzt mal im Best Case 100 Millionen Euro eingesammelt haben, haben wir immer noch dieselben Firmenanteile wie vorher, haben aber 100 Millionen Euro auf dem Konto. Mhm. Ja, und de facto bekommen die Investoren Versprechen von uns, dass wir da was umsetzen werden. Ja, also so pervers ist das Ganze, ja. Ob wir das nun machen oder nicht, ja, also wir sind da einfach nur unserem Gewissen eigentlich verpflichtet. Ne? Na klar, kann dann ein Investor kommen und sagen, hey, ihr habt ein Prospekt rausgegeben, ihr wolltet ABCD machen, habt ihr nicht, ihr seid schadensersatzpflichtig. Ne? Aber also grundlegend hat ein Investor in der Kryptowährung erstmal überhaupt kein Recht. Ne? Also das ist aus meiner Sicht, das ist aktuell eine viel größere Blase als Dotcom jemals war.
Ne?
Der
sagen,
Markt ist halt unglaublich liquide.
Ja. Wie würdest du das denn sagen? Also ich sag mal, jetzt hast du ja sehr aktiv dann die Dotcom-Zeit um die 2000er erlebt. Wo würdest du die Parallel sehen? Wo würdest du sagen, hier hat der Markt gelernt oder hier hat er sich entwickelt?
Also ich glaube, gelernt hat er in dem Falle rein gar nichts. Ne? Also die professionellen Investoren, die haben so ein bisschen was gelernt. Wobei, wenn wir ganz ehrlich sind, den Namen nenne ich jetzt nicht, ich war vor 3 Wochen auf einer Konferenz von einer sehr bekannten US-amerikanischen Bank, die ihre europäischen Asset Manager eingeladen haben. Ne? Also das heißt, es ist ein großes Bankhaus, was Securities und Unternehmensbeteiligung im großen Maße erwirbt und dann wiederum an ihre Kunden weiterverkauft. Ja, deren Kunden, das sind dann halt das Who is Who der europäischen Finanzmarktszene, ne? Also Allianz Global Investors, Deka, ne? Just to name a few. Und die wollten halt wissen, in welche Assets in der Blockchain-Welt kann ich investieren. Ne? Also wir waren da, Satoshi Pay war da, SafeTroid war da und man hat da tatsächlich über mögliche Engagements gesprochen. Mhm. Also haben die was gelernt? Ja, sie sind ein bisschen vorsichtiger geworden, aber so die große breite Masse der Investoren, so richtig viel gelernt haben sie, glaube ich, nichts, weil die Liquidität ist einfach noch viel größer aktuell da, als was sie früher da waren. Wir haben andere Regularien, das heißt, ich habe auch andere Investoren als damals, aber grundlegend, wenn ich mir das so anschaue, ist das einfach verrückt. Woher kommt das? Ich verdiene nichts mehr auf dem Zinsmarkt. Also dann, wir haben seit Jahren Nullzins im Rentenumfeld. Aktien, ja, ne, ist auch ziemlich stark überhitzt das Ganze. Wie viele Möglichkeiten habe ich da wirklich noch zu verdienen? Ja, wenn ich so ein bisschen ETFs mache und einfach auf Wette über Long- oder Short-Positionen, da kann ich noch ein bisschen Geld verdienen. Immobilien, nicht viel drin. So, und was bleibt da noch als Asset-Klasse, wo sie raufgucken? Cryptocurrencies. Mhm. Ja, also war eine hohe Volatilität, eine hohe Nachfrage, ein riesengroßer Markt aktuell. So, und da springen halt im Moment extrem viele rauf, die sagen, hey, nehme ich mal statt einer Aktie mit ein bisschen höherem Risiko eine Cryptocurrency. Die hat dann aber auf der anderen Seite auch nach einer Möglichkeit einen viel höheren Ertrag. Also sprich, ETFs und Fonds bilden sich gerade auf Cryptocurrencies.
Ist ja so ein bisschen auch. Ich hatte vor ein paar Jahren noch das Gespräch, da ging es darum, dass die junge Generation, wo ich mich jetzt mal einschließe, keinen Bock hat, an der Börse zu handeln. Und dass es da so ein bisschen, ich sag mal, die Bereitschaft, Geld tatsächlich zu investieren, dass damit der Markt auch gekämpft hat. Und dass das jetzt natürlich, jetzt gibt es ein neues Produkt, wo auch einmal jeder Bock hat, sich das anzugucken. Es ist was Neues, es ist irgendwie, was sich ständig verändert.
Ja, ja.
Und man ist dabei, so die erste Welle. Ne?
Ja, also ich sag mal, don't take me wrong, ja, das ist schön, wenn du in so eine Cryptocurrency investierst, aber 70% von dem Emissionsvolumen geht nicht an 100.000 Leute. 70% geht an ganz, ganz wenige ausgesuchte Investoren. Und da läuft wie beim IPO dieselbe Roadshow. Denn die Leute gehen mal besuchen, wir sprechen mit denen über die Ideen, über die Investmentmöglichkeiten und. Und dann die letzten 30%, die gehen in die breite Masse, also im Prinzip da, wo du dann deine 1, 2, 3 Bitcoins heute hältst. Ja, vielleicht hältst du auch mehr, aber das ist so das normale Breiteninvestment. Ja.
Sind Cryptocurrencies nicht letztendlich der neue Markt? Also gibt es nicht ganz viele Parallelen dazu, zu dem, was wir in der New Economy Blase erlebt haben? Ja, jetzt wird langsam muckelig hier drin. Ja. Jetzt die Frage, die darauf aufbaut, würdest du anderen Gründern raten, auch eine ICO für ihr Startup zu machen, um Geld einzusammeln?
Ja und nein. Also wenn ich die letzte Frage zuerst beantworte. Ne? Du musst schon einen sinnvollen Anwendungscase haben. Ja? Also jetzt the next big thing oder so Startup, was wir zwar ja auch gerade betreuen, Oliver, da ein ICO zu machen, ist, glaube ich, Quatsch. Ne, weil es gibt keinen echten Anwendungscase auf der Blockchain. Weil am Ende des Tages sind die erfolgreichen ICOs die ICOs, wo du mit der Cryptocurrency tatsächlich ein Problem lösen kannst, was du ohne die Blockchain nicht lösen würdest. So, und das ist, glaube ich, wichtig. Ne? Also passt es für alle? Nein. Passt es für alle Ideen? Auch nein. Hat jeder das Geld und die Möglichkeiten, mal eben schnell so ein ERC-20-Coin hochzufahren? Nein. Auch nicht. Ne? Also es kostet auch ein bisschen Geld, das Ganze zu entwickeln, zu bauen, zu vermarkten, eine Roadshow zu machen. Ja, also wir sprechen da auch irgendwo über 250.000, 300.000 Euro. Wenn wir jetzt wieder an Anfang vom Podcast zurückgucken, 300.000 Euro ist so üblicherweise jetzt die Seed-Runde in Deutschland. Ne? So, und würdest du deine komplette Seed-Runde auf einen Dienstleister wetten, mit dem du die Blockchain baust? Nee, kannst du auch nicht tun. Ne? Also sprich, da ist halt auch irgendwo ein Limit gesetzt für die eine Blockchain-Anwendung grundlegend mal hätten, weil sie brauchen erstmal Geld, um das zu tun.
Was mich nochmal interessieren würde, Blockchain, 10 Leute, frage ich, und ich höre natürlich 10 verschiedene Definitionen. Ja. Was ist die richtige?
General Ledger. So, das ist die einzige, ich glaube, das ist die einzig richtige. Ich weiß nicht, was dabei bei der Wikipedia steht, aber grundlegend, wenn ich eine Unveränderlichkeit und Nachvollziehbarkeit von Daten haben möchte, dann nutze ich eine Blockchain. So, und das ist ja genau der riesengroße Vorteil, wie früher in der Buchhaltung. Ne? Und da konntest du halt auch, hast du Soll und Haben sauber aufgeschrieben. Genau das passiert auch in der Blockchain. Du schreibst genau dahinter, kannst du jederzeit nachvollziehen, Geldflüsse, Datenflüsse, Inhaberflüsse und ähnliches. Und das ist nicht mehr veränderbar. So, und das, wenn du dafür einen Anwendungscase hast, und Geld ist halt eins, Versicherung ist ein anderer, ja, Karte im Stadion ist ein weiterer, eine Wette auf ein E-Sports-Team wäre was, dann macht es Sinn, mit Blockchain zusammenzuarbeiten. Ja, also wenn du Daten und die Unveränderlichkeit und Nachvollziehbarkeit von Daten haben möchtest, dann Blockchain, ansonsten eher eine klassische NoSQL oder sonst was.
Wie wichtig ist das aus deiner Sicht, die Zentralität der Sache? Ob ich jetzt eine zentrale Entität habe, ähnlich wie die Zentralbank, die diese Blockchain verwaltet, oder ob das ein dezentrales Protokoll ist?
It depends, ja, was du machen möchtest. Es gibt ja grundlegend beide Möglichkeiten in der Blockchain. Die einen, das ist tatsächlich zentralisiert, und die andere sind community-driven, also komplett verteilt. Und je nachdem, was der Anwendungscase ist, kann das eine oder das andere halt sinnvoll sein. Was klar ist, bei den zentralen Blockchains, da hast du eine deutlich höhere Transaktionsgeschwindigkeit, brauchst aber auch ein gewisses Vertrauen in diese eine Instanz. Ja? Wenn diese eine Instanz halt irgendein Startup ist, selbst wenn es gut finanziert ist, weiß nicht, ob da ein Versicherungskonzern unbedingt draufsetzen würde. Ja, ist es der Versicherungskonzern selber, macht das Sinn. Aber ansonsten hat sich eigentlich die verteilte und community-driven Blockchain trotz der Probleme in der Transaktionsgeschwindigkeit etabliert. Und auf die setzen wir halt auch.
Wenn ich mal so Europa in der Podcast-Hütte spielen darf, wo sind wir denn?
Stand
Regulierung. Oh, also, weil die Frage ist jetzt, fängt man jetzt gerade quasi an und sagt, okay, jetzt ist Goldgräber-Stimmung.
Also bist du jetzt Deutschland oder bist du Europa oder bist du Schweiz oder bist du Liechtenstein oder bist du Malta?
Ich würde gerne noch länger bleiben.
Ja, also Regulierung ist ein Riesendesaster. Ne? Also wenn ich mir das mal in der Politik anschaue, die Leute bei uns in der Regierung raffen das Thema Blockchain nicht. Wenn ich dann zur BaFin gehe, da wird es noch schlimmer. Ja, da ist das kaum Verständnis dafür da, was reguliert wird, wie reguliert wird. Deswegen ja auch die Unterscheidung in Security und Utility Token grundlegend. Wenn ich dann in Jurisdiktionen gehe wie Malta, die sind extrem offen. Ja, Malta hat nur das riesengroße Problem, dass sie auch sehr eng am Glücksspiel hängen. Mhm. Also irgendwie jede Wettbude hat auf Malta ihr Headquarter, aus gutem Grunde, weil sauber reguliert.
Gibraltar hat auch noch ein paar, glaube ich.
Ja, Gibraltar wird aber weniger. Ne? Also Malta ist im Moment so das Maß der Dinge. Malta pronunziert sich selbst ja auch als Blockchain-Country. Mhm. Ja? Also ist auch kein Geheimnis. Wir gucken halt auch im Moment noch sehr intensiv nach Malta, ob wir die ICO-Entity nicht nach Malta verlegen.
Beziehungsweise das ist, was wir Vorteile haben.
Du hast eine klare Jurisdiktion. Ne? Also es gibt eine ganz klare, saubere Regulierung, die wir hier in Deutschland nicht haben. Also hier ist es, eine BaFin gibt der Stand heute kein grünes Licht für irgendeinen ICO. Ja, also wenn es ein Security-Token ist, dann musst du sowieso ein IPO machen, dann sagen sie, nee, ICO lassen wir nicht zu. Ja, wenn du ein Utility-Token hast, sagen sie, ja, man könnte das vielleicht so machen, aber ob das nun wirklich sauber ist, keine Ahnung, wissen wir nicht, haben wir keinen Input aus der Regierung. Ja, so in der Schweiz war auch eine ganze Menge, gerade im Kanton Zug mit Stiftungsmodellen, ja, eine ganze Zeit sehr aktiv. Das wurde auch gerade eingestellt. Ne? Und Liechtenstein ist im Moment auch noch so ein Hort der Glückseligkeit, weil es da eine grundlegende Finanzmarktregulierung gibt. Ja? Aber hier in Deutschland ist es mal wieder so, wie bei fast allen digitalen Themen. Wir haben wenig Verständnis in der Regierung tatsächlich, noch weniger Verständnis bei den teilweise handelnden Personen, die die Verantwortung dafür theoretisch tragen würden. Und alle Bemühungen, ja, ist echt schwierig. So, und für uns ist es jetzt einfach take it, ja, also nehmen wir das Risiko, machen es komplett in Deutschland, dass dann gegebenenfalls irgendwann jemand kommt und sagt, nee, ihr bösen Buben, ihr hättet das nicht gedurft, ja, und ihr müsst dann jetzt mal den Leuten, gerade im Privatanlegerbereich, das Geld zurückzahlen, ja, oder wir gehen halt nach Malta, wo dann der gute deutsche Fan eines nordrhein-westfälischen Regionalliga-Clubs dann sagt, ja, sag mal, was macht denn ihr auf Malta? Also das eine oder das andere Risiko haben wir. Es ist schade, dass nichts geregelt ist, aber grundlegend, ich hoffe, da stimmt ihr mir auch zu, so eine Digitalisierung kommt aus der Politik im Moment recht wenig.
Ja, wurde ja auch gerade von Steve Wozniak kritisiert, ich glaube die Kanzlerin, ne, dass sie ja KI nicht versteht. Ja. Schönes Schlusswort, Peter. Erste Hälfte ist vorbei, wir machen jetzt mal kurze Pause und schaffen frische Luft.
Und dann gehen duschen oder sowas.
Ja. Duschen wir auch schön. Das wir Schweiß zusammen. Warmer, heißer Männerschweiß. Okay, lassen wir das. Das war's mit der ersten Folge von Bright New Future Podcast. Nach langer Zeit. Wir freuen uns, dass ihr wieder am Start seid.